Willkommen zurück in Frère Johns Buch mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um das Thema Gott erhebt den Demütigen und wirft den Stolzen nieder. Obwohl das Gottesvolk mit Reichtum und Macht liebäugelte, um wörtlich wie die anderen Völker zu sein, ging das Bewusstsein nie ganz verloren und sei es nur im Gebet, dass vor allem der Schrei der Armen bei Gott Gehör findet. Viele Psalmen, die später von allen Gläubigen gesungen wurden, verdanken ihre Entstehung notleidenden Menschen, die an Krankheiten litten oder in ausweglosen Situationen gefangen waren. Damit ist die Behauptung widerlegt, dass es in den hebräischen Schriften nur um die Haltung des von Jesus gebrandmarkten Pharisäers gehe. Der Selbstsichere, der von Gott nur die Bestätigung erwartet, dass er tatsächlich gerecht und auf dem rechten Weg ist, wenn er überhaupt so lange zuhört. In Wirklichkeit spricht sich im Psalter meistens der arme oder unglückliche Einzelne aus. Seine unfrommen Gegenspieler sind nicht in erster Linie solche, die die Vorschriften des Gesetzes missachten, sondern vielmehr die Stolzen. So heißt es im Psalm 17: Sie haben ihr hartes Herz verschlossen, sie führen stolze Worte im Mund. Der Hochmütige, der lästert und verachtet Gott und vertraut selbstgefällig auf seine eigene Kraft und Fähigkeit. Im Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner in Lukas 18 ähnelt das Gebet des Zöllners viel mehr dem Psalmen als das des Pharisäers. Daraus können wir einen wichtigen Schluss ziehen. Die pharisäische Haltung, die Jesus kritisierte, steht nicht nur im Gegensatz zum Evangelium, sondern sie ist auch in Bezug auf die eigentliche Religion Israels ein Irrweg, eine Karikatur des wahren Glaubens. Vor diesem Hintergrund können wir besser verstehen, warum der Psalmist die Feinde oft mit überdeutlichen Worten der Gewalt verwünscht, auch wenn es uns zu schaffen macht, weil wir mit der Lehre Jesu vertraut sind, die Gewaltlosigkeit predigt. Eine solche Haltung soll nicht gerechtfertigt oder gar als Vorbild für unser eigenes Verhalten hingestellt werden. Für Christen können nur die Worte Jesu am Kreuz, die er im Blick auf seine Henker sprach, ein Vorbild sein. Lukas 23, 34: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein Rachepsalm ist weniger wegen der ausgedrückten Gefühle verfehlt, sondern vielmehr wegen der Unfähigkeit, zwischen dem Bösen selbst und dem Menschen zu unterscheiden, der das Böse verkörpert, von dem wir aber annehmen müssen, dass er zu einer Bekehrung fähig ist. Halten wir fest, dass der Gottlose in dem Psalmen nicht der von Schuld gequälte arme Sünder ist, sondern der überhebliche und selbstgefällige, der skrupellos auf den Wehrlosen herumtrampelt und keinen freigebigen Gott ertragen kann, welcher die beschenkt, die mit leeren Händen zu ihm kommen. Diese Menschen hintertreiben die barmherzigen Pläne Gottes in einem Maß, dass den Gläubigen nur der Wunsch bleibt, sie mögen von der Bühne der Geschichte verschwinden, im Interesse Gottes und der Gläubigen, die in diesen Gegnern kaum mehr als die Personifikation des Bösen sehen können. Die unschuldigen Verletzten hatten in ihrer Trübsal wenig Sinn für die Worte Ezechiels, der in Gottes Namen spricht: Ich habe kein Gefallen am Tod des Schuldigen, sondern daran, dass er auf seinem Weg umkehrt und am Leben bleibt. So in Kapitel 33, Vers 11. Bei alledem dürfen wir nicht ins andere Extrem fallen und den Menschen die Verantwortung für ihr Handeln absprechen. Wenn wir das tun, erniedrigen wir sie zu Robotern, die Böses von Gutem nicht unterscheiden können. Jesus selbst ging mit harten Worten gegen die vor, die zwar Gottes Willen erkannten, aber vorzogen, ihrem eigenen Schatten zu folgen. So zogen sie viele andere mit ins Verderben, besonders die Kleinen. Dennoch hat Jesus nie die Vergebung verweigert. Er sah in jedem Menschen überraschende Möglichkeiten der Veränderung. Die Anklagen des Psalmisten drücken oft die Weigerung aus, sich mit den Mächten der Gewalt, der Zerstörung und des Todes abzufinden. Tatsächlich ist in manchen Fällen ein grollender Unterton nicht zu überhören. Diese Seite ihrer Gebete wollen wir nicht gutheißen. Nachahmenswert ist an ihrer Haltung ihre absolute Aufrichtigkeit. In ihrem Zwiegespräch mit Gott wagen sie, alles auszusprechen, ohne vorher zu entscheiden, was passt und was nicht. von ihrer Haltung der Offenheit und fast naiven Direktheit, ja, von ihrer Weigerung, in Gottes Gegenwart eine Maske zu tragen, können wir viel lernen. Wenn wir unsererseits Gott nicht um Rache anflehen, kann das daher kommen, dass wir uns unseren Gegnern gegenüber freundlich und vergebungsbereit verhalten, oder aber daher, dass wir lieber selbst unsere Rechnungen begleichen und Gott mit seinem heilenden Licht aus der Finsternis unseres Wesens heraushalten möchten. Zurück zum Thema Armut. Durch den ganzen Psalter zieht sich die Überzeugung, dass Gott die sichere Zuflucht für die Schwachen und Verwundbaren dieser Welt ist. So heißt es im Psalm 35: Herr, wer ist wie du? Du entreißt den Schwachen dem, der stärker ist, den Schwachen und Armen dem, der ihn ausraubt. Oder im Psalm 145: Gott richtet alle Gebeugten auf. Oder im Psalm 146: Recht schafft er dem Unterdrückten. Oder im Psalm 116: Gott behütet die schlichten Herzen. Ich war in Not und er brachte mir Hilfe. Oder im Psalm 34: Da ist ein Armer. Er rief und Gott erhörte ihn. Er half ihm aus allen seinen Nöten. Oder im Psalm 12: Die Schwachen werden unterdrückt, die Armen seufzen. Darum spricht Gott: Jetzt stehe ich auf, dem Verachteten bringe ich Heil. Und schließlich im Psalm 76: Gott erhebt sich zum Gericht, um allen Gebeugten auf der Erde zu helfen. Manchmal wird die Zuflucht der Schwachen mit der Demütigung der Stolzen verknüpft, um die Umkehrung der Zustände und Werte zu schildern, die der Pilgergott bewirkt. Gott handelte auf diese Weise schon vor langer Zeit während der Befreiung aus Ägypten, vergleiche Exodus 15, und er wird es in noch eindrucksvollerer Weise bei der Geburt Jesu tun, der, das prophetische Lied seiner Mutter erfüllend, arm unter Armen geboren wurde. Auch die Psalmen sprechen von der Umwertung aller Werte. 138: Der Herr schaut auf die Niedrigen und die Stolzen erkennt er von fern. Oder im Psalm 147: Der Herr hilft den Gebeugten auf und erniedrigt die Frevler. Oder im Psalm 18: Dem bedrückten Volk bringst du Heil, doch die Blicke der Stolzen zwingst du nieder. Hier liegt der Akzent nicht auf Bestrafung oder Rache. Der Glaubende ist hier an der Wiederherstellung der Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt interessiert. In einer ungerechten Gesellschaft bedeutet die Erhebung der Erniedrigten notwendigerweise, dass die, denen es gut geht, einige ihrer Privilegien hergeben müssen. Aber das ist eine Folge der Wiederherstellung der Gerechtigkeit und nicht ein Ziel an sich. Das geht aus einem anderen Psalm klar hervor, wo das Gleiche ausgesprochen wird, ohne überhaupt die zu erwähnen, die verzichten müssen. So heißt es im Psalm 113: Wer gleicht dem Herrn, unserem Gott, der den Schwachen aus dem Staub emporhebt und den Armen erhöht, der im Schmutz liegt? Er gibt ihm einen Sitz bei den Edlen seines Volkes. Die Frau, die kinderlos war, lässt er im Hause wohnen. Sie wird Mutter und freut sich an ihren Kindern. Halleluja! Das waren jetzt die Ausführungen von Frère John zum Thema Gott erhebt den Demütigen und wirft den Stolzen nieder. Die nächste Episode heißt: Selig sind, die da geistlich arm sind. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.